Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Es ist Sommer. Wir nehmen heute die Folge für Juli auf. Der Sommer ist eine besondere Zeit. Wir haben sicher im letzten Jahr auch schon darüber gesprochen, wie wir diese Zeit verbringen. Wir werden dieses Mal ein Thema machen, das wir im Juli und August entfalten werden. Also für dieses Mal im Juli Teil 1 und dann im August kommt Teil 2 zum Thema Persönlichkeit. Und ich denke, das passt ganz gut für den Sommer, weil wir da hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, in Ruhe mit uns auch selber zu verbringen, vielleicht so wie auch am Ende des Jahres jetzt so in der Mitte ein bisschen auch zu rekapitulieren, was war bisher in dem Jahr so, wie habe ich es verbracht, wie habe ich mich auch weiterentwickelt, wo stehe ich denn eigentlich so? Ist das bei dir so, dass du so nach einem halben Jahr auch mal ein bisschen schaust oder dir diese Ruhezeit dafür nimmst?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich erlebe den Sommer erstmal als so einen Einschnitt aus der Fülle der ganzen Termine und allem, was ich so bis dahin gemacht habe im Jahr, innezuhalten, ja, dann ist es ja ein Innehalten. Also jedenfalls erstmal so in einen anderen Modus zu kommen. Alles wird ein bisschen ruhiger, alles wird ein bisschen langsamer. Vielleicht ist noch gar nicht so sehr die Besinnung über das, was gewesen ist, sondern mehr so dieses sich selber mehr in den Blick nehmen, ja, eigene Bedürfnisse stärker in den Vordergrund stellen, also, weiß ich nicht, länger schlafen oder alles mit mehr Langsamkeit tun können und ja, sich anregen lassen von neuen und anderen Dingen. Diese Frage so, wie geht's mir, wo stehe ich da gerade und so weiter, das ist eine Frage, wenn du das so mich persönlich jetzt hier fragst. In den letzten Jahren ist das so ein Dauerbeobachtung geworden. Also die würde ich gar nicht so einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Abschnitt im Jahr zuordnen, sondern das ist etwas, was ich mich sehr bewusst, je älter ich werde, immer wieder frage. So, stimmt das? Passt das? Möchtest du das wirklich? Magst du das noch? Wie willst du das anders machen? So, also das ist mehr so eine Frage, die mit mir ständig mitgeht. So würde ich es vielleicht sagen.
Ja, jetzt, wo wir drüber reden, würde ich es für mich auch gar nicht so sehen, dass das so ein Rückschau-Moment ist, vielleicht ein bisschen oder vielleicht passiert es automatisch, aber ich habe so den Eindruck, dass es schon einige Menschen gibt, die dann sagen, okay, im Urlaub nehme ich mir mal so ein Buch zum Beispiel her mit einem Thema, wo es um sowas wie Persönlichkeitsentfaltung geht, zum Beispiel, dass man dafür irgendwie mehr Zeit und Ruhe hat als sonst zu Hause. Oder ich finde auch, der Gedanke kam mir gerade, dass der Urlaub, den wir machen, ja auch schon ein bisschen ein Ausdruck dafür ist, du hast es auch gerade gesagt, mehr Zeit für die eigenen Bedürfnisse nehmen. Also welche Art von Urlaub mache ich, sagt ja auch ein bisschen was darüber, eventuell über meine Persönlichkeit aus. Wir werden schauen, ob das so stimmt. Ja? Oder vielleicht auch, wenn man seit Jahren immer die Art von Urlaub macht, die der Partner oder die Partnerin möchte und man vielleicht schon immer zu kurz kommt in dem eigenen, was mir eigentlich entspricht, das auch vielleicht ein interessantes Thema sein. Aber im Urlaub drückt sich das vielleicht ein Stück weit aus. Ja? Auch so bin ich ein Morgen- oder Abendmensch. Gefällt es mir ganz viel, in Gemeinschaft zu sein? Brauche ich das? Oder ist das dann eher Rückzug und Ruhe mein Ding? Also ich glaube, so die Art und Weise, wie ich Urlaub mache, kann schon sehr aufschlussreich dafür sein, zu der Frage, wer bin ich?
Ja. Es gibt ja diesen Spruch, ne? Sage mir, wie du Urlaub machst und ich sage dir, wer du bist. Ja. Sag mir, welche Bücher du liest und ich sage dir, wer du bist. So ein bisschen hört
sag
sich das
mir,
an.
Sag mir, wie es in deinem Zimmer ausschaut, so wie bei mir gerade. Ui. Oh, oh.
Naja, und vielleicht auch, was sonst so im Leben los ist. Und man dann auf einmal eine Zeit, die vor einem liegt, die nicht so verplant ist, zu füllen hat. Also mit der konstruktiv umzugehen hat und dann zu überlegen, was will ich eigentlich, wenn das nicht mehr aus der Notwendigkeit der Alltagsverabredungen kommt oder der Alltagsaufgaben kommt. Ich glaube, das ist schon eine ziemliche Kunst. da innezuhalten und wirklich zu klären, ist das, was ich tue, etwas, was ich wirklich will, oder ist das nur eine Fortsetzung meiner Art, wenn ich nicht Urlaub habe, in der Welt zu sein, mit anderen Mitteln, ja, so dass ich im Grunde die Urlaubszeit gar nicht so viel anders verbringe, wie das, was ich im Alltag tue. Also, es könnte eine also einerseits eine Typfrage sein, wie du sagst. Es kann aber auch, ja, dieses Thema, Heidegger nennt das ja das Eigentlichsein und das Uneigentlichsein. Also vor diese Frage, vor die ich dann gestellt bin, ist das das, was ich wirklich will, was wirklich meins ist, oder ja, geht mich's eigentlich gar nicht an. Ich tue es nur, weil man es tut.
Ja, das heißt, die interessante Frage, die sich jeder jetzt vielleicht so stellen könnte, verbringe ich meine Urlaubszeit so, wie es mir eigentlich entspricht, also dem, wer ich bin, oder mache ich das genau im Urlaub nicht, oder mache ich das im Alltag eher oder im Alltag eher nicht? Und wie könnte es vielleicht gelingen, dass ich sowohl im Alltag als auch im Urlaub mehr ich selber bin? Das wäre ja
Ja,
das Schön, das Schönste, ne?
jetzt
Aber
schwirrt mir aber der Kopf.
ja, aber das ist die Frage, worum es heute geht. Wer bin ich und wie werden wir eigentlich zu dem, wer wir sind? Das wollen wir uns jetzt im Juli und im August näher anschauen unter zwei Herangehensweisen. Und bitte, Christoph, magst du uns vielleicht kurz erklären, was wir heute und was wir nächstes Mal besprechen werden? Wie gehen wir es an?
Ja, also die Frage, wer bin ich, ist ja auch die Frage nach dem Persönlichkeitssein. Also wer bin ich als eine Persönlichkeit, die sich entwickelt, entfaltet, die entsteht im Laufe eines Lebens, ja, aber vielleicht auch von vornherein schon ja, gegeben ist. Also wir sind ja mit Dingen ausgestattet. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir unter diesen zwei großen Themen kreisen, dass man strukturell auf den Menschen und seine Persönlichkeit oder das, was man als Persönlichkeit bezeichnet, schauen. Also was ist eine strukturelle Sichtweise auf den Menschen? Und dann gibt es das Thema der Persönlichkeit aus einem existenziellen Blickwinkel. Und da ist das was ganz anderes. Und ich habe lange, lange gebraucht, das zu verstehen und diesen Unterschied verstanden zu haben, weil jedenfalls damals, als ich so gelesen habe, hat keiner der Autoren, die ich jemals damals las, gesagt, es gibt diese beiden Sichtweisen, sondern die haben jeweils innerhalb ihrer Sichtweisen geschrieben. Und dann habe ich immer gemerkt, da spricht mich was an, da kann ich was nachvollziehen, aber das passt zum Teil gar nicht zueinander, weil das aus völlig verschiedenen Blickwinkeln über das Gleiche und über den Menschen eben gesprochen wird. Und bis ich irgendwann auf Bollnow gestoßen bin, Otto Friedrich Bollnow, ein Pädagoge und Existenzphilosoph, und da begann ich dann zu verstehen, dass es eben diese strukturelle und existenzielle Betrachtungsweise gibt. So nenne ich das jetzt, der nennt das die Stetigkeit und die Unstetigkeit als die zwei großen Prinzipien, in denen Leben und Menschsein stattfindet. Und ich denke, dadurch, dass das so große Themen sind, wollen wir uns das Thema, wie betrachtet man Persönlichkeit unter strukturellen Gesichtspunkten, das werden wir jetzt besprechen. Und das Thema, wie versteht man Persönlichkeit unter einer existenziellen Idee, das wollen wir dann in der nächsten Folge besprechen.
Okay, also so mit anderen Worten ein bisschen, was ist angeboren, was ist eine Typfrage, was ist vielleicht ein bisschen starrer? Schauen wir mal, ob es sich entwickeln kann und was davon. Und das Zweite, das doch ein bisschen mehr offene, wie entfalte ich meine Persönlichkeit, wie lebe ich mein Leben und ins Leben hinein? So, kann man das so sagen?
Also vielleicht ganz grob kann man es so sagen, wobei in beiden Betrachtungsebenen das Entfaltungsmoment eine wesentliche Rolle spielt. Nur die Frage ist, entfaltet es sich nach einem inhärenten Prinzip, das angelegt ist im Menschen, also wie zum Beispiel eine Blume sich entfaltet gemäß der bestimmten Bedingungen und der Gattung? Und den Umwelt oder den entsprechenden Einflüssen, denen diese Blume ausgesetzt ist. Und so kann man natürlich den Menschen mit seinen genetischen Dispositionen anschauen und genauso kann man seine Persönlichkeitsstruktur, seine Persönlichkeitsmerkmale anschauen. Und dann sieht man, was typisch ist für ihn. Und ich finde, wenn man jetzt Eltern ist, zum Beispiel Vater, Mutter ist und man hat selber Kinder, dann ist das, also mich hat das damals sehr beeindruckt, die Unterschiedlichkeit unserer Kinder zu erleben. Und ich bin ja in einer Zeit groß geworden, ich habe in den 70er Jahren studiert, wo gelehrt wurde, dass alles, was aus dem Menschen wird, Produkt und Ergebnis erzieherischer Einflüsse ist. Man hat also jegliche genetischen Prädispositionen verworfen und hat gesagt, das ist alles, so ist es nicht, sondern es entwickelt sich auf der Basis der kulturellen und persönlichen Einflussfaktoren, denen ein Mensch ausgesetzt ist und deswegen kann er sich so oder so oder so entwickeln. Ja? Und das war dann hochinteressant, als meine Frau und ich selber unsere Kinder bekamen und wir dann erlebt haben, wie unterschiedlich die waren. Und ich weiß noch, wie ich dann einmal zu meiner Frau gesagt habe, sag mal, haben wir uns in diesen Jahren, die zwischen meiner Tochter und meinem Sohn liegen, haben wir uns so verändert, dass mein Sohn so ganz anders ist als meine Tochter. Ja, und da wurde mir dann deutlich, das hat doch alles sehr auch mit entsprechenden biologischen Anlagen und Prägungen, natürlich umweltlichen Bedingungen auch zu tun. Und deswegen muss man sehr differenziert über den Spielraum, in dem der Mensch steht, Entscheidungen treffen zu können, reden.
Da kann ich ja eigentlich sehr viel beisteuern zu der Erfahrung. Meine Schwestern sind ja Vierlinge, also
Ui.
das heißt, da waren die Gegebenheiten sehr ähnlich und die sind auch alle sehr anders.
Ach,
Also natürlich gibt es gewisse Dinge, aber auch eh so von ihrer Persönlichkeit her. Und dann gibt es mich auch noch dazu. Ich bin auch nicht so viel älter, also ich kann das sehr bestätigen. Unsere Erziehung wird ja doch sehr ähnlich gewesen sein. Und es gibt Dinge, die ähnlich sind, aber genauso wie du sagst, ja. Und ich glaube, bei so vier ganz gleich alten Kindern merkt man es natürlich irgendwie krasser, dass es da wohl Unterschiede auch geben muss, die in der Persönlichkeit liegen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie die ganz große Frage, was von unserer Persönlichkeit ist angeboren, genetisch bedingt und was nicht und was davon kann sich weiterentwickeln und verändern. Ja, das werden wir mal jetzt versuchen zu klären.
Ja, also wenn ich das sehr grob sage, weil wir hier jetzt nicht in wissenschaftliche Forschungen und Details an dieser Stelle hineingehen und auch dort man sich streitet und die Anteile und die entsprechenden Prägungen mit sehr unterschiedlichen Verhältnismäßigkeiten versucht zu beschreiben. Ich hätte so den Eindruck, in Summe ist es meistens so, dass viele sagen, halbe, halbe. Also ein Teil dessen, was wir sind, hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel genetische Anlagen mitbringen, die sowas wie einen Typus, eine Art in der Welt zu sein, eine Wesensart in der Welt zu sein, ausmacht. Und der zweite Anteil, weshalb wir werden, was wir sind, das hat dann mit kulturellen Einflüssen, mit Prägungen einer speziellen Familie zu tun. Mit der Stellung in der Familie, in der Geschwisterfolge, mit vielleicht transgenerationalen Themen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind verschiedenste Einflussfaktoren, die sicher auch eine wesentliche Rolle spielen. Und soweit ich so Diskussionen zu diesem Thema kenne, lässt man das heute ein bisschen offen und sagt, diese, sagen wir mal, Bedingungen, aus denen wir kommen und die uns prägen, die werden einmal mehr diesem genetischen Element zugeordnet und einmal mehr dem kulturellen, dem epigenetischen, so nennt man es auch, zugeordnet. Und das alles sind die Einflussfaktoren, in denen wir uns entwickeln und darin aber nochmal zu unserem je eigenen finden müssen. Und das ist dann die nächste Aufgabe, vor der wir darin stehen. Und die große Frage ist ja immer nur, ist alles das, was ich tue, Ausdruck dieser Prädisposition, aus der ich komme und in der ich aufgewachsen bin? Also habe ich eigentlich eine Freiheit? Bin ich frei, mich zu entscheiden, oder ist das alles eine Abfolge von bestimmten Anlagen in mir und Prägungen, die in mir prädisponiert sind und die das schon relativ vorherbestimmen und festgelegt haben, wie ich mich entscheiden werde und was ich dann tun werde?
Ja, das ist ja eine sehr spannende Frage, auch eine sehr herausfordernde und total wichtige, weil sonst können wir uns ja immer zurückziehen auf, ja, so bin ich halt.
Genau.
Und das macht es ja sehr eng und damit nehme ich ja schnell auch eine entweder Macht- oder Opferposition ein, ja, weil wenn ich immer sagen kann, so bin ich halt, dann habe ich keine Verantwortung mehr.
Genau, ja.
Und das kann es irgendwie nicht sein, glaube ich.
Ja, das ist der Punkt. Aber du sprichst genau das Richtige an. Also das ist die Frage, ob ich in die Verantwortung gehen will und kann, oder ob ich mich überfordert fühle da drin und dann im Grunde die Möglichkeit zu sagen, das ist eben meine Prägung oder meine Geschichte war schlecht, einen Grund habe, weshalb ich ja nicht kann oder nicht meine zu können oder nicht zu wollen. Ja, und der Mensch ist natürlich ein Wesen, das fähig ist, sich je neu zu entscheiden. Das ist ja die Kernidee, die die Existenzphilosophie uns gelehrt hat. Ja, der Mensch steht in der Möglichkeit, jeden Moment neu eine Entscheidung treffen zu können, ob er so oder so leben will. Das ist nicht einfach, das ist nicht zwingend leicht und das ist zum Teil auch mit einer hohen Verantwortung verbunden. Und das sind alles Gründe, weshalb wir manchmal diese Entscheidungsfähigkeit scheuen. Und ein bisschen zurückzucken davor. Und es auch gut tut, wenn wir sagen, ach Mensch, es gibt aber gute Gründe, weshalb mir das so schwer fällt. Und man muss eben aufpassen, dass man sich da nicht rausredet, ne?
Und das ist ja aber auch auf der anderen Seite wieder wichtig, auch ein Stück weit zu akzeptieren, dass man in gewissen Dingen auch so ist, ja. Also es kann ja sein, dass ich eher ein, sagen wir mal, cholerischer oder sehr emotionaler Typ bin und das zu integrieren und trotzdem muss ich nicht immer im Affekt handeln und alle Leute niederschreien. Also diesen Spalt von Freiheit zu finden innerhalb von dem, wie ich nun mal bin, das ist die Herausforderung wahrscheinlich.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und ich habe lange dran rumgeknobelt. Viktor Frankl hat einen Satz gesagt: Der Mensch kann immer auch ein anderer werden. Und den habe ich lange nicht verstanden. Also einerseits enthält er ja eine unglaublich befreiende Botschaft, dass wir an uns arbeiten können und dass wir nicht festgelegt sind und so weiter und so fort. Aber je älter ich wurde, umso mehr habe ich dann auch gemerkt, in wie vielen Dingen, auch wenn ich mich persönlich hier nehme, ich gar nicht so ein anderer geworden bin, obwohl ich viel an mir gearbeitet habe. Aber bestimmte Neigungen, Eigenschaften, Verhaltensweisen und so weiter, die sind so tief eingraviert, ja, dass ich dann gemerkt habe, ja, stimmt das überhaupt, dass man immer auch ein anderer werden kann? Und erst als ich diese existenzielle Idee später noch mal tiefer verstanden habe, habe ich, glaube ich, verstanden, was damit gemeint wird. Also immer ein anderer werden können, das bezieht sich wirklich auf bestimmte Entscheidungen, die ich treffen kann, die in existenzieller Hinsicht vielleicht mit einer Ethik zu tun haben, mit Sinn zu tun haben, mit Werten, nach denen ich mich ausrichte, zu tun haben. Aber das bezieht sich nicht auf meinen Typus, zum Beispiel, ja, auf das, was ich strukturell mitbringe. Da bin ich jemand, der aus einer Prägung kommt, die ich mir gar nicht ausgesucht habe, sondern die mir von Geburt an mitgegeben wurde, die sich dann im Laufe eines Lebens besser oder schlechter entwickelt und akzentuierter wird, weniger akzentuiert ist. Da, dann wird es mehr eine Stärke oder es rutscht in eine Schwäche hinein. Aber diese Wesenseigenschaften, die sind sehr prägend und die behalte ich. Und da halte ich den Spielraum für Veränderung für gering. Also die Möglichkeit, sich zu den Sorgeanteilen dieser Aspekte zu verhalten, die halte ich für groß. Ja, also da stehen wir schon in einem großen Spielraum, etwas klären zu können. Das finde ich ist auch das Verdienst von Psychotherapie dann. Aber dass wir da so plötzlich ganz andere Menschen werden, das habe ich noch nie erlebt. Um das vielleicht kurz an einem Beispiel zu sagen, wenn man eher introvertiert ist, dann wird man nicht, wenn man an sich arbeitet, plötzlich die extravertierte Kanone werden, ja, die quasi den ganzen Laden schmeißt, sondern man wird immer ein Stück weit von dieser Eigenschaft, selbst wenn man sich dann mal traut und nach vorne stellt und auch mal was zum Besten gibt, aber man wird das eher sein.
Okay, das sind jetzt schon ein paar so Worte gefallen, introvertiert, extrovertiert hast du gesagt, ich habe das Wort cholerisch verwendet und ein paar Mal fiel schon das Wort Typus. Was ist es denn jetzt, was das ist, was so vorgegeben ist oder wieder wie vorgegeben, genetisch oder doch aus dem Erfahrungsraum meiner Familie oder der ersten Bezugspersonen in meinem Leben?
Ja, das ist das, was ich gerade sagte. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen offen lassen, 50-50. Und natürlich, je prägender das ist, umso stärkeren Einfluss wird das haben. Und insofern kann man schon sagen, es gibt eben so Neigungen im Erleben und Verhalten. Das würde man als Persönlichkeitstypus beschreiben. Ein Typus zeigt sich in einer Neigung im Erleben und Verhalten. Wenn ich es mal in einem Bild sage, das ist wie eine Brille, die man aufhat. Und durch die guckt man in die Welt. Und insofern nehmen wir Welt, wenn sie auf uns zukommt, vor dem Hintergrund dieser Neigung wahr. Also etwas kommt auf uns zu und wir sagen, das ist ja echt spannend, wieder was Neues, was es zu entdecken gilt. Und wir finden das richtig klasse und das macht uns lebendig. Dann würden wir vielleicht zum hysterischen Typus gehören oder histrionisch, sagt man heute, ja, zum histrionischen Typus gehören. Und wenn man mehr zur ängstlichen Sorte gehört, dann wird man vielleicht sagen, oh, hoffentlich ist jetzt nicht alles gerade wieder anders. Ich liebe das, wenn es eine Überschaubarkeit hat und wenn es eine Planbarkeit hat und wenn ich mich auskenne und zurechtfinde und so weiter. Ja, und dann bin ich da sehr verlässlich und ganz exakt und halte mich an die Verabredungen und so finde ich das Leben eigentlich gut. So. Und das geht gar nicht um Bewertung, ob das eine besser ist als das andere. Es ist einfach eine Wesensart, wie wir in der Welt sind. Und das ist gar nicht schlecht, wenn man von sich weiß, wo man da mehr hingehört.
Und was gibt's jetzt für Möglichkeiten?
Welche Möglichkeiten?
Histrionisch hast du schon gesagt, eher ängstlich. Was sind denn die, gibt's da so?
Die Typen?
Jetzt? Ja.
Aha. Ja, das ist eine interessante Frage, weil die eine jahrhundertealte Frage ist, Menschen in Typen einzuteilen und typologisch zu verstehen, ja?
Genau, also die Sanguiniker fallen mir da ein, die Choleriker, die haben wir schon erwähnt, ne?
So hat man das früher genannt, genau, heute würde man von psychischer Struktur sprechen. Und auch dort gibt es unterschiedliche Typenlehren, es gibt zum Beispiel eine ganz alte Typenlehre, viele hundert Jahre alt, die nennt sich das Enneagramm. Da wird der Mensch in 9 Typen eingeteilt, die dann auch übrigens mit Stärken und Schwächen beschrieben werden und so weiter. Und also es gibt eine ganz, ganz grobe typologische Einteilung, die ist von C.G. Jung, haben wir eben auch schon erwähnt, nämlich das sind die introvertierten und die extravertierten Menschen. Also Menschen, die ein bisschen ruhiger durchs Leben gehen und etwas zurückhaltender sind und Menschen, die sehr lebendig sind und sehr nach außen gehend sind, ein bisschen raumgreifend sein können, erobernd sind und so weiter. Ja, ja, so kann man im Grunde ein bisschen Typologien studieren. Ich selber oder wir kommen ja hier aus der Existenzanalyse Und unsere Existenzanalyse formuliert ja in der Weiterentwicklung, so wie sie Alfred Lengle beschrieben hat, vier große Grundthemen des Menschen, also das Sicherheitsthema, das Beziehungsthema, das Eigenseinsthema, Selbstsein und das Sinnthema. Das sind so die vier großen Daseinsthemen, wo wir sagen, in diese Themen ist menschliches Sein eingebettet. Und jetzt kann man zumindest diese ersten drei Themen, dieses Sicherheitsthema, das Beziehungsthema und das Selbstseinthema, die kann man gut nehmen und auf dieser Basis auch eine Typologie zum Beispiel entwickeln. Und dann würde man feststellen, dass das Thema Sicherheit oder das Thema Vertrauen ganz stark für den umsichtigen Typ eine Bedeutung hat. Ja, also das würde bedeuten, jemand oder wir alle, wenn man mal aus dieser typologischen Idee auf das guckt, was wir hier jetzt besprechen, ja, dann kann man diese Lebensthemen nehmen und kann sagen, eines dieser Themen akzentuiert sich in einem Typus. Nicht, weil er krank ist oder weil er ein Problem hat, sondern weil das einfach zur Struktur seines Erlebens gehört, Welt bevorzugt mit diesem Themenaspekt zu erleben. Und dann wird man zum Beispiel feststellen, es gibt eben Menschen, für die ist Sicherheit, wenn ich es jetzt mal einfach mit diesem Oberbegriff wähle, ja, ein ganz zentrales Thema und deswegen liebt er Verlässlichkeit und klare Strukturen. Und das würde ich jetzt den umsichtigen Typ nennen. All die Menschen, die Verlässlichkeit und klare Strukturen lieben. Dann gibt es einen zweiten Typus, das ist der warmherzige Typ. Bei dem steht das Thema Beziehung im Mittelpunkt seines Erlebens. Das ist ihm, sagen wir mal, der Hauptakzent, der ihm bedeutungsvoll ist. Und der erlebt sich sehr stark motiviert durch Nähe und durch Wohlbefinden. Wenn etwas Schönes miteinander, wenn man es gut hat miteinander, wenn man freundlich ist zueinander, wenn es herzlich ist miteinander, dann ist das etwas, wo er sich wahnsinnig wohlfühlt. Ja, und er tut deshalb sehr viel dafür, in der Gemeinschaft mit anderen so ein Klima herzustellen. Was er gar nicht mag, ist, wenn dann Spannungen und Konflikte ausgetragen werden. Ja, das stört ein bisschen dieses nette und gute und einvernehmliche Miteinandersein. So, das wäre der warmherzige Typ. Das sind übrigens Menschen, vor denen man in der Regel nie Angst hat. Wenn man zu denen kommt, spürt man die Strahlen so eine große Herzlichkeit aus und man fühlt sich sofort angenommen. So, das ist der warmherzige Typ. Und jetzt kann man diese Frage nach dem Selbstsein des Menschen nochmal wieder in zwei weitere Typen unterscheiden, sodass wir am Schluss dann auf vier Typen kämen. Ja, beim Selbstsein könnten wir einmal den faszinierten Typ nehmen, bei dem steht die Lebendigkeit im Vordergrund. Also für den ist das ganz toll, gesehen zu werden. Der mag das. Der mag sich auch individuell präsentieren und in der Individualität seinen Ausdruck finden. Und der hat gar kein Problem damit, dass andere ihn betrachten und andere ihn anschauen. Ja, wo vielleicht der umsichtige oder der warmherzige Typ, die würden sagen, ich muss gar nicht in der ersten Reihe sitzen. Ich muss gar nicht vorne auf der Bühne stehen, das ist gar nicht so mein Ding. Aber der genießt das, der faszinierte Typ. Ja, und der hat richtig, empfindet ein Lebenselixier, wenn was los ist. Wenn wieder was Neues da ist und erlebt werden kann. Und das wäre seine Brille, die er aufhat. Also was im Leben gibt es, was faszinierend ist? Und dann lass uns doch mal miteinander loslegen. Ja, wenn ich Seminare halte, sind das die, die am Anfang immer ganz spannend und engagiert dabei sind, weil sie sagen, wow, ist das ein toller Gedanke. Und was freue ich mich auf dieses Seminar jetzt? Ich kann wieder so viel Neues hören und lernen und erleben. Thematisch oder in der Begegnung mit Menschen und so weiter. Das sind die faszinierten Typen und die haben immer eine Geschichte zu erzählen. Und viele lachen in deren Umfeld gerne mit, weil es einfach spannend ist. Ja? Und dann gibt es den selbstbewussten Typ. der gehört auch in dieses, sagen wir mal, Themenfenster des Selbstseins hinein. Bei dem ist die Selbstgewissheit das dominante Thema. Der hat so eine gewisse natürliche Überzeugtheit von sich. So, wo ich bin, ist doch erstmal gut. Und wenn ich das so sehe, dann, ja, darf ich das doch. Und für den sind Themen wie Leistung und auch Anerkennung ganz zentrale Momente seines So-Seins, ja, seines Typuses. Und das sind deshalb Leute, die sich sehr reingeben, die sehr engagiert sind und engagiert leben, die aber auch zum Ziel kommen wollen. Also die nicht nur Engagement um des Engagements willen leben, sondern weil da etwas werden soll, was sie dann auch mit Freude zeigen. Und wo sie dann auch sehr selbstbewusst sagen können, ja, da habe ich meinen Beitrag zugeleistet, dass das geworden ist. Und sie genießen, wenn das anerkannt wird von anderen. So. Und so hat jeder dieser Typus eigentlich eine große Farbe beizubringen für ein gelingendes Miteinander, weil das sind ja alles wunderbare Elemente, dass man umsichtig ist, dass man warmherzig ist, dass man lebendig ist und dass man selbstgewiss ist. Ja, und ich würde jetzt sagen, diese strukturelle Betrachtungsweise heißt, das sind die Themen, also wie eine Grundstruktur, wie eine Grundmelodie, die durch unser Leben geht, egal wo wir sind, egal mit wem wir zusammen sind. Diese Art zu sein wird sich dort immer wieder Bahn brechen, ja, weil wir so dann miteinander sind.
Mhm, verstehe. Ich denke da gerade an so etwas, das ich im beruflichen Kontext mal gemacht habe, so ein Test, recht aufwendig mit Auswertung, wo es auch 4 so Typen gab und wo es dann hieß, ich habe leider den Namen vergessen, wie das heißt, aber die waren ähnlich und da war so die Aussage, meistens hat man 1 bis 2 sehr stark ausgeprägt, aber man hat von allem etwas.
Ja.
Das stimmt wahrscheinlich von hier auch, oder? Also wenn man sich jetzt nicht gleich sofort zu einem ganz, ganz streng zugeordnet fühlt, ist wahrscheinlich auch okay, oder?
Genau. Also Ja, du sprichst was sehr Wichtiges an. Also vielleicht war das der DISC-Test, den du da gemacht hast.
Ja, ich glaube.
Und also es gibt gerade in der Führungsszene einige stark, also mehrere solcher Tests, womit man im Grunde ja Führungsqualitäten und auch Begabungen und so weiter versucht zu erfassen. Ja, und ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Meistens hat man 1 in etwas ausgeprägterer Form und einen 2. Anteil oft auch noch und das 3. und 4. ist ein bisschen weniger entwickelt. Und deswegen, glaube ich, sollte man auch darauf achten im Leben, auch in der Arbeit an sich selber, dass das, was einem im primären Zugang nicht ganz so liegt, dass man das trotzdem in den Blick nimmt und sich darin auch ein bisschen entwickelt. Also auch wenn man zurückhaltender ist, kann man ja mal eine Weihnachtsfeier moderieren und das vielleicht auch genießen, wenn einen alle angucken und man das auf seine eigene Art und Weise dann eben entsprechend tut. Ja, und deswegen stimmt es, diese Themen gehören alle zu uns. Ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, der eine hat das eine Thema und der andere hat das andere Thema und von den anderen haben sie alle nichts, sondern wir haben das alles in uns und das brauchen wir auch. Und in guten Gruppen, würde ich sagen, gelingt es, dass man miteinander eine Gemeinschaft findet, dass jeder in der Art seines So-Seins dann dort sich einbringen kann. Und jeder hat da ja eine wunderbare Begabung. Ja. Und dann klappt das gut. Ja. Ich fahre mit einer Truppe gerne Rad. Und es ist natürlich hilfreich, wenn jemand, der sehr umsichtig ist, so eine Tour plant. Ja. Und wenn man dann eher eine Tourplanung hat mit jemandem, der zwar zum Typus Lebendigkeit gehört, aber dem diese Struktur wenig liegt, ja, dann kann das schon mal passieren, dass man sich ein bisschen vertut in der Streckenplanung oder diesen Dingen, ja. Und wenn ich Handwerker brauche, hier für mein Haus, wo zum Beispiel was zu tun oder zu reparieren ist, dann gucke ich mir schon an, wie solide können die dieses Handwerk. Und dann ist das besser, wenn das Parkett von jemandem verlegt wird, der so ein bisschen zum umsichtigen Typus gehört und weniger zum faszinierten Typus.
Ja, ich fand das damals, nur so kurze Klammer, mit diesem Test bei uns im Team sehr hilfreich, weil, also was da passiert ist, war, die Anerkennung für den jeweils anderen ist sehr stark gestiegen, ja. Also dieses zu wissen, ah ja, genau, du bist ja vielleicht mehr der Sicherheitstyp und deswegen magst du deine Excel-Listen und so siehst du auch die Welt und deswegen, ich sag manchmal, die Excel-Typen haben dann gerne, dass alle anderen auch die Excel-Listen gut ausfüllen, aber die faszinierten Typen sind nicht so die Excel-Listen-Menschen. Und wenn wir uns gegenseitig da so genau wie du es beschrieben hast, da unterstützen können und vielleicht mal der Excel-Listen-Typ sagt, okay, ich mache deine Excel-Liste dafür, habe ich von dir was anderes, dann macht es den Umgang einfach leichter, weil ich dann nicht immer etwas von dem anderen erwarte, was der einfach nicht so bringen kann. Kann oder zumindest nicht so auf den Punkt, wie ich es vielleicht selber machen würde, zum Beispiel. Ja, sondern ja. Und dann ärgern wir uns nicht ständig übereinander, weil wir das besser einordnen können oder so. Ja.
Ja, ich glaube, so eine Typologie hilft auch ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man selbst sich nicht als Nabel der Welt sieht.
Ja,
So,
genau.
sowieso, also nicht nur mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen als Nabel der Welt sieht, sondern auch mit seiner Weltsicht. Also dieser Typus präjudiziert ja auch eine gewisse Weltsicht. Ja, also dass ich aus einer bestimmten Idee auf das gucke, was jetzt gerade passiert und wir erleben. Und dann gucke ich auch aus einer bestimmten Idee auf meinen Kollegen, mit dem ich eine Arbeit zu tun habe. Oder vielleicht auf einen Partner, eine Partnerin, auf meine Kinder. Ja, und dann übertrage ich eigentlich meine Sicht als Bedingung und Voraussetzung, auf den anderen. Aber der ist ganz anders. Und der wird das natürlich wie ein Gefängnis erleben. Ja, weil er merkt, ich komme dann gar nicht zum Zuge. Ich kann gar nicht ich selber sein.
Ja, genau. Also wir werden, das ist schon eine Vorausschau, im September über das Thema Führung sprechen und ich denke, da werden wir auch noch mal auf das kommen, oder? Wie gehe ich um mit diesen unterschiedlichen Typen in einem Team, das zusammenarbeiten muss? Zum Beispiel, wie gestalte ich auch Besprechungen? Das haben wir damals auch gelernt, ja? Die kreativen, faszinierten Typen, die haben gerne ein Brainstorming und die Sicherheitstypen, die sind überfordert im ersten Moment. Die brauchen, dass man ein paar Tage vorher sagt, Leute, wir werden bei der Besprechung ein Brainstorming zu dem und dem Thema machen. Die können sich darauf vorbereiten und die faszinierten Typen, die lieben das spontan und für die ist das kein Problem. Aber das sind dann halt auch die, die dann vielleicht schnell und viel reden und die anderen können dann halt erst 3 Tage nachher drüber reden, weil sie erst sich Gedanken machen müssen. Und dann ist es auch fair, sozusagen, dass man jedem das gibt, dass man gleich auch zum Zug kommen kann, zum Beispiel. Aber wenn man es immer nur auf eine Art gestaltet, die einem selber entspricht, als Leiter zum Beispiel, dann kommt ja immer irgendwer zu kurz und das ist dann ja nicht so sinnvoll oder
Genau, super.
ja.
Ja, genau so ist es. Hast du denn dich durch solch eine Typologie oder durch diesen Test, hast du dich dadurch besser erkennen können? Hat
Ja.
dir das geholfen, dich zu verstehen?
Ja, ein Stück weit schon. Das war schon hilfreich auch. Ich meine, ich war nicht so überrascht über das, was da rauskam. Es war bei mir so eine Mischung aus 2 und 3, so. Aber, oh ja, das war schon gut, das auch mal so auf Schwarz und Weiß zu lesen und zu schauen. Ich meine, es stimmt ja da nicht immer alles, was dann da bei diesen Auswertungen da aufgeschrieben wird. Aber doch, das fand ich schon hilfreich, ja. Also eben auch im Kontext mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Das fand ich so hilfreich. Also nicht nur mich zu verstehen, sondern auch in dem, wie tue ich oder wie reagiere ich auf Sachen. Ja, und was brauche ich dann vielleicht eher, damit ich besser arbeiten kann, jetzt zum Beispiel in dem Fall, ja.
Ja, aber ich glaube, du kannst das genauso auf den privaten Bereich dann übertragen,
Ja,
wenn du zum
natürlich,
Beispiel
ja.
eine Reise machst.
Ja.
Dann weißt du, was du brauchst, wie du den Koffer packst oder wie du die Reise planst, wenn du dich auch von deinem Typus her kennst und einschätzen kannst. Und wenn das
Ja.
alles immer offen ist und man so gar nicht um sich selbst an dieser Stelle Bescheid weiß, dann fängt man ja immer von vorne an. Ja, und das muss man nicht. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Typologie nicht als festgelegt sein hört und versteht. Also als Festschreibung. Das ist leider das, was häufig gemacht wird. Dass man dann sagt, weil ich jetzt weiß, welcher Typ ich bin, weiß ich Bescheid. Über einen anderen Menschen oder über mich selbst. Und das ist natürlich völlig daneben, weil keiner kann über jemanden anders, selbst über sich selbst nicht Bescheid wissen. Wir sind immer ein Geheimnis. Es bleibt immer offen. Darüber reden wir beim nächsten Mal noch. Ja?
Ja.
Dass wir immer mehr sind als der Typ. Aber wir haben diesen Typus, gehört zu uns und er erklärt viel, was unser Erleben betrifft und unsere Weltgestaltung betrifft und unsere Vorlieben, das, was wir nicht so mögen und so weiter. Und deswegen ist es klug, sich damit beschäftigt zu haben. Und es hilft sogar ein bisschen zu verstehen, warum einem jemand, der so ein Gegenthema zu dem eigenen hat, manchmal, warum es einem schwerfällt, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ja, und wenn man ihn von seinem Thema her versteht, dann kann man ihm plötzlich wieder nahe sein.
Ja.
Das ist so meine Erfahrung.
Jetzt ist schon die Zeit recht weit fortgeschritten, was ich schon gerne jetzt noch besprechen würde. Also wenn ich es richtig verstanden habe, schauen wir mal. Ich sag's mal und dann wirst du sagen, ob es so stimmt. An dem, was du gerade beschrieben hast, werden alle, die in der Existenzanalyse zu Hause sind, auch gleich sehen, dass die Art und Weise, wie wir umgehen, wenn wir mit Schwierigkeiten, Herausforderungen und Problemen konfrontiert sind, ja, dann kommen wir ja auch so ein bisschen an unsere Grenze und da finden wir ja auch die Einordnung für das Thema Störung. Also die Sicherheitstypen sind ja dann eher konfrontiert vielleicht mit einer Angststörung oder Angstthemen auf der Beziehungsebene, die Depression. Und dann bei 3 und 4 haben wir histrionisch und narzisstisch so in die Richtung Borderline da auch noch irgendwo mit drin. Also ohne das jetzt lang und breit zu erklären, weil wir jetzt kein, also das, da geht sich die Zeit nicht aus. Aber so die Frage an dich, dieser Typus zeichnet ja dann auch ein bisschen vor, wie ich umgehe, wenn es schwierig ist im Leben. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Und also was ich gut finde an deiner Frage ist Folgendes. Der Typus zeigt doch erstmal, welches bevorzugte Thema ich in meinem Leben habe. Und jetzt ist die Frage zusätzlich, ob dieses Thema in eine Angst gerät oder in einer Gewissheit steht. Und für mich ist die Störung, wenn das bevorzugte Thema in die Angst kippt. Und dann verhalten wir uns nicht mehr mit der Stärke, die dieses Thema eigentlich zum Tragen bringen könnte, sondern dann rutschen wir in den Beruhigungsmodus zur Angst. Das nennt man dann Coping-Reaktion. Ja? Und dadurch fixiert sich plötzlich unser Verhalten, auch unser Erleben, aus dieser Angstbedrohung heraus in der Abwehr dieses ängstigenden Themas. Ja, das ist das, was passiert. Und eigentlich ist deshalb, wenn man das mal anders ausdrückt, die Störung, eine Sensibilität, vielleicht eine Übersensibilität für eine Gefahr, die in diesem Thema auch liegt. Bleiben wir mal bei dem ersten Typus, dem umsichtigen Typus. Deswegen habe ich ihn auch umsichtig und nicht ängstlich genannt. Ja? Sondern Umsicht ist ja eine Qualität. Das heißt, ich nehme Dinge wahr und kann sehen, was gleich passieren wird, ob das gut gemacht ist, ob etwas gefährlich ist und so weiter und so fort, weil ich diese Weitsicht, diese Umsicht zur Verfügung habe. Ja, der sieht schon Dinge, wo andere noch gar nicht die Augen aufgemacht haben und das mitgekriegt haben. Ja, so. Wenn aber jetzt diese Sorge, immer könnte was Schlimmes passieren, also dieses Sicherheitsthema, was ja hinter der Umsicht steht, wenn das in die Sorge, in die Angst kippt, dann kippt es in die Überbetonung dieses Themas. Das beginnt milde und wird dann eine Störung. oder später dann eine sehr schwere Störung. Ja, und dann hält sich dieser Mensch, wenn wir es mal anders ausdrücken sollen, kann man so sagen, jeder Typus hat eine Stärke und eine Schwäche. Und wann kippt die Stärke in die Schwäche? Also Umsichtigkeit wäre ja, ich bin genau und plane es und habe alles gut im Blick und weiß Bescheid. Wenn es dann kippt in die Schwäche, dann darf sich nichts mehr verändern. Dann muss alles gleich bleiben. Dann muss jeder in der Familie immer an diesem Platz am Tisch sitzen. Und dann darf niemand sich mal an einen anderen Platz sitzen, weil man sich dann so gar nicht mehr miteinander auskennt und alles durcheinander ist und so weiter. Das sind eigentlich kleine, harmlose Alltagsdinge. Und die kippen dann in eine Zwänglichkeit, in eine Enge hinein. Und die Enge passiert immer dann, wenn die Angst ihre Überbetonung findet. Und deswegen sind wir, glaube ich, herausgefordert, uns mit unserer Angst im Horizont unseres Typuses auseinanderzusetzen. Und die können wir beruhigen. Und dann müssen wir nicht mehr die Schwäche agieren, sondern wir können die Stärke leben. Ja, dann würde man sagen, der hat's halt gerne ordentlich. Und dann, damit sieht ein Raum vielleicht schön, ästhetisch und geordnet aus. Ja, und ein anderer, dem macht's nichts, wenn alles rumliegt. Der findet das, der sagt, das ist eine Form von Gemütlichkeit. Ja, dann würde dieser eine Krise kriegen. Aber wenn er das nicht als Bedrohung erlebt, dann kann er tolerant sein und sagen, na, du lebst so, aber zu Hause halte ich mein Wohnzimmer anders auf dem Stand. Also da liegen Stärke und Schwäche ganz nah beieinander. Und das hat mit der Angst zum Thema zu tun.
Es wäre schon spannend, da alle vier Typen nochmal durchzugehen, aber ich glaube, man kann sich's eh vielleicht ungefähr auch selber ein bisschen durchschauen. Vielleicht können wir das dann doch in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen weiter vertiefen. Was ich jetzt noch gerne wissen wollen würde, weil das ist mir doch irgendwie noch unklar geblieben, wie viel davon ist jetzt, also du hast eh schon gesagt, grundsätzlich 50-50, aber was ist jetzt da angeboren und was nicht? Oder wie weit gibt's das? Ja, also zum Beispiel eben dieser umsichtige Typ, der halt immer eher auf der Ebene reagiert. Oder ich nehme jetzt auch mal das Thema Narzissmus, ist auch so oft im Gerede in der Öffentlichkeit. Ist jetzt jemand von Geburt an, neigt der, gibt es eine Neigung dazu, zum Beispiel, also zum selbstbewussten Typ, der dann umschlagen kann in was Narzisstisches, würde der nie der umsichtige Typ werden, sondern der reagiert halt so auf die Gegebenheiten in seiner Familie, oder ist es doch eher, weil wir haben ja auch alle gelernt, wie zum Beispiel so was entsteht, Narzissmus, aus welcher Art von Kindheit man da erlebt haben vielleicht muss oder welchen Schmerz man da hat. Also das ist mir jetzt irgendwie noch unklar, ja, gibt es da.
Ich verstehe das, ja. Ja, also, ja, das ist auch eine schwere Frage. Ich würde erstmal von der Natur, also von der Wesensstruktur des Menschen sagen, es gibt halt diejenigen, die eine gesunde Portion Selbstgewissheit in sich tragen, die nicht so schnell in einen Selbstzweifel geraten und alles als Frage an sich selbst erleben, sondern die mit großer Selbstverständlichkeit auftreten können. Eine, wenn man es vom Kind her sieht, eine große Natürlichkeit als Selbstverständlichkeit in sich tragen. Ja, deswegen würde ich dort eher sagen, sie akzentuieren ja und leben mit einem ja gut ausgestatteten Selbstbewusstsein. Und jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, inwiefern umweltliche Einflüsse das in guter oder schlechter Weise fördern oder beschneiden. Ja, und wenn natürlich ein Klima da ist, in dem man immer der Beste sein muss oder in dem man den Eltern nur genügt, wenn man dieses oder jenes getan oder geleistet hat, dann ist es logisch, dass diese Neigung in die in die Angstseite kippt und damit zur Schwäche wird, und die Schwäche wird kompensiert durch Überbetonung, jetzt in diesem Thema des Narzissmuses, ja. Und so kann man schon nachvollziehen, dass es ganz bestimmte Einflussfaktoren gibt, die dafür verantwortlich sind, dass das in besonderer Weise agiert wird, was man da auch biografisch erlebt und erfahren hat. Also im Grunde könnte man von folgender Grundregel ausgehen, jedenfalls ich tue das. Ich glaube, dass mit diesen vier Themen ein sehr gut typologisch der Mensch gefasst ist. Ja, man könnte natürlich alles noch stärker differenzieren, aber dann wird es irgendwann unüberschaubar und dann kann man damit schwer arbeiten. Also Systematiken sind ja deshalb immer gut, wenn sie helfen zu verstehen und dass trotzdem das Gesamtverständnis dazu differenziert bleibt. So, und wenn man jetzt mal sagt, es gibt meinetwegen diese vier Typen, dann ist es normalerweise so, dass wir Menschen Alltagserfahrungen aus der Geschichte unseres Gewordenseins gemäß dieses Typuses verarbeiten. Also wenn ich ein bisschen umsichtiger, vorsichtiger Typ bin, werde ich auch etwas vorsichtig ins Leben gehen, und wenn dann etwas passiert, was mich unsicher macht, und es passiert immer etwas, wo wir der Unsicherheit begegnen, dann wird das möglicherweise ein bisschen die Vorsicht, das Sicherheitsgefühl stärker tangieren, als wenn ich das nicht erleben würde. Ja, und insofern bildet auch das, was im Alltagsgeschehen stattfindet, das, was wir sind, ein Stück stärker immer mit aus. Das bedingt sich wechselseitig. Und meistens verarbeiten wir gemäß unseres Typuses. Und jetzt gibt es manchmal Störungsbilder, die sind so überformt von Alltagseinflüssen, zum Beispiel einem extrem ängstlichen Elternteil oder von Gewalterfahrungen, von Missbrauchserfahrungen und so weiter und so fort. Und dann verarbeiten wir gemäß des Themas, das in der Situation uns begegnet und uns gezeigt wird. Ja, weil wir zum Beispiel Grenzen wurden verletzt, dann reagieren wir mit den Modi der des Schutzes unserer Grenzen und so weiter. Ja, und jetzt kann, das ist später in der Psychotherapie hochinteressant, jetzt kann das manchmal so sein, dass Menschen schwierige und schlimme Dinge erlebt haben und deswegen in einer bestimmten Weise darauf reagiert haben, um das unter die Füße zu bekommen. Und dann wirkt das, als wäre das ihr Typus. Aber wenn sie dieses Thema beruhigen, dann stellt man unter der Therapie fest, dass dieser Mensch eigentlich von seiner Wesensneigung ganz anders ist. Das habe ich oft in meinen Therapien erlebt. Ja, ich könnte das als Beispiel sagen, gerade wenn es um Grenzverletzungen ging, um Verlachtwerden ging und so weiter, ja, dass das sehr stark histrionisch verarbeitet wird. Ja, indem man weggeht vom Schmerz, sich in anderer Weise zeigt und so weiter. Und dann habe ich oft über eine meistens mehrjährige Arbeit mit Patientinnen und Patienten erlebt, dass die auf einmal, je ruhiger sie wurden in diesem Thema der Vorsicht, sich schützen zu müssen, weil sie so eine gute Gewissheit in sich selbst gefunden haben, ja, dass die auf einmal von der Wesensneigung eher depressiv waren, also so introvertiert, in sich ruhend, herzlich und so weiter, ja. Und das kam aber kaum zum Tragen, weil alles immer unter der Gefahr stand, Achtung, gleich passiert wieder etwas Gefährliches, was mir nicht gerecht wird. Ja? Und dann sagt man so in der Fachwelt, dass etwas mit einer bestimmten Struktur verarbeitet wird, aber der Typus selber ist nochmal ein anderer. Und die Umwelt, die sagt dann, du hast dich aber unter der Therapie verändert.
Ja, ich hatte jetzt, während du gesprochen hast, vorher schon interessanterweise auch eigentlich einen sehr ähnlichen Gedanken und mir gedacht, vielleicht Ich habe an eine Familie gedacht mit 3 Kindern und die haben sehr liebe Eltern und ein gutes Umfeld und wie unterschiedlich die eben sind. Der eine mehr so ein Bühnentyp, ja, dem das viel Spaß macht, der andere tatsächlich eher so ein umsichtigerer Typ, der andere. Und ich dachte, das ist so eine, ich sage bewusst, auch wenn es das nicht gibt, normal, aber eine normale Familie und habe mir dann auch gedacht, wahrscheinlich darf man das nicht denken für so Extremfälle und das hast du ja jetzt so erklärt, wo das auch nochmal was anderes mit reinspielen kann.
Genau.
Gut, ich würde mal vorschlagen, dass wir an der Stelle mal stoppen, ruhigen Gewissens, weil wir ja noch eine zweite Folge zu dem Thema haben. Da können wir vielleicht das, was jetzt offen geblieben ist, noch vertiefen. Aber so für Teil 1 des Sommers haben wir schon mal eine gute Basis zum Nachdenken und mal schauen, so wie du vorher gesagt hast, wie plane ich denn eigentlich so meinen Urlaub? Entspricht das meinem Typ? Weiß ich, in welche Richtung ich tendieren würde? Da kann man ja mal drüber nachdenken.
Das ist super, genau. Der Gedanke. Und mir fällt noch ein zweiter ein. Wenn man denn dann im Urlaub ist und es ist mal ein bisschen ruhiger und man hat nicht sofort was zu tun, dann könnte man ja auch mal innehalten und sagen, welche Gestimmtheit geht eigentlich so wie ein roter Faden durch mein Leben mit mir mit? Und vielleicht drückt die ja auch ein bisschen was von diesem Typus aus, wer wir sind, wenn wir uns in dieser Gestimmtheit einmal fassen. Ich finde, da ist der Urlaub eine schöne Unterbrechung, sich in dieser Gestimmtheit, weil man nicht so vom Alltag getrieben ist, mal zu erleben und zu beobachten.
Gut, also wir wünschen allen, die uns zuhören, viel Freude dabei, das zu entdecken oder zu vertiefen. Und wir hören uns wieder im August mit Teil 2 zum Thema Persönlichkeit. Danke, Christoph. Schönen Urlaub dir auch.
Ja, danke, Veronika, dir auch.
Und jetzt sage ich als PS noch dazu, wenn euch im Urlaub ein Thema einfällt, das ihr gerne hier besprochen haben wollt, dann könnt ihr uns auch gerne kontaktieren und schreiben. Wir freuen uns auch über Likes zu unserem Podcast, damit er noch ein bisschen weiter verbreitet werden kann. Für die E-Mail-Adresse bist du zuständig.
Genau, post@fragen-des-menschseins.de.
Wir freuen uns über Post. Und jetzt nochmal tschüss.
Okay, tschüss, schönen Urlaub.
Danke.
Fragen des Menschseins.